ARD Sounds.
Berlin Sounds. Inside.
Hi, mein Name ist Anja Kaspari. Ich begrüße euch herzlich zu meinem Talk mit Mine. Das ist eine echte Herzöffner-Folge, die ich euch hier verspreche. Denn wir werden Zeuge, wie eine Frau mit Lampenfieber, die als Kind schon Außenseiter war und Mobbing erfahren hat, durch Selbstermächtigung zu Selbstvertrauen gefunden hat. Ja, für die DIY, also Do It Yourself, quasi zum Mantra wurde und die es liebt, in ihrer Kraft zu sein und einfach zu machen, was sie möchte und die sich gar nicht mehr beeinflussen lässt von dem, was die anderen womöglich über sie denken. Ja, seitdem kommen ja auch echt tolle Lieder aus ihr raus, die eine so mächtige Ausstrahlung haben, dass ich sie dafür total abfeiere, gleich am Anfang. Und um Mine zu zitieren, sie nennt es Epicness. Check it out. Zu Gast eine erfolgreiche deutsche Musikerin, die ein Händchen für Breitbandchöre und für bemerkenswerte Brillen hat. Herzlich willkommen, Mine.
Vielen Dank. Was ein Intro.
Weißt du, ich bin so froh, dass du hier bist, weil ich wollte dir das schon immer mal sagen, aber wie? Eine Mail schicken oder was? Du hast dieses Händchen für Vocals, so für Harmonies, die du so übereinander schichtest in so breiten Layern und dann geht immer irgendwann so mein Herz auf. Das ist dann so wie so ein, oh, wie so ein Orgasmus-Moment. Ich weiß nicht, das ist so, du bist Pop-Verdi für mich.
Was?
Ja.
Ach, dankeschön.
Gleich mal als Beispiel.
Ja, ja, das habe ich schon ewig lang nicht mehr gehört auch, witzig.
Das Lied 90 Grad ist ja von deinem Album Klebstoff, ne, von 2019.
Ja.
Du komponierst, du schreibst die Texte, du spielst die Musik ein auf verschiedenen Instrumenten, du produzierst das Ganze, wenn du ein Orchester hast oder Streicher wie eben, dann arrangierst du die selber, du schreibst auch die Partituren, alles, oder? Stimmt.
Ja, das klingt immer so...
Ja, also, das klingt super geil und so, wow, Multi-Instrumentalistin, wieso kannst du das denn alles?
Ich kann das ja alles gar nicht, das ist ja das Ding. Also ich habe zwar Musik studiert, aber ich habe zum Beispiel nie gelernt, wie man so richtig Partituren schreibt. Ich schreibe dann auch meistens immer so Kommentare drüber, wie ich das interpretiert haben will. Dabei gibt es doch so ein klassisches Repertoire, aber ich habe davon nicht so viel Ahnung. Aber die Leute, mit denen ich arbeite, die kennen mich ja schon so lange. Also ich arbeite mit den gleichen Personen schon seit fast 20 Jahren zusammen und die wissen auch inzwischen dann, was ich damit meine, wenn ich da irgendwie so irgendwelche mit Adjektiven um mich werfe.
Aber du kannst, also du hast ja gesagt, du hast Musik studiert, ne? Du kannst ja auch Noten und alles.
Ja, das kann ich, ja. Ich kann, also ich habe schon sehr früh Noten gelernt, schon mit 5 oder 6 und deswegen ja, muss ich das quasi nicht nochmal lernen. Also im Musikstudium ist, muss man schon Notentext lesen können, das schon, ja.
Du hast auch Gesang studiert?
Ja, ich habe sogar Jazzgesang studiert, obwohl ich von Jazz überhaupt gar keine Ahnung habe. Genau, das habe ich studiert.
Und ist das empfehlenswert oder ist man dann nicht irgendwie so verschult oder so, dass man dann gar nicht mehr so Pop singen kann? Also nicht bei dir ja offenbar nicht, aber ich hätte Angst davor.
Ja, das ist auch valid, das zu fragen. Ich habe auch ganz oft ich habe ganz oft von Leuten, die Musik machen, gehört, dass sie Angst haben, überhaupt zu studieren, weil man so charakterlos dann quasi so rausgeht, so ohne Profil. Und ja, tatsächlich gibt es natürlich eine technisch richtige Art und Weise zu singen in jedem Genre. Bei Jazz ist das eine andere wie bei Klassik natürlich. Deswegen klingt auch eine Jazzstimme oder eine Popstimme anders als eine klassische Stimme. Ich persönlich halte da nicht so viel davon, zu sagen, es gibt ein richtig und es gibt ein falsch, weil, wie wir alle sehen, gibt es in der Popkultur unglaublich viele Personen, die technisch falsch singen und uns ja irgendwie berühren. Und
wen meinst du da gerade?
Von Judith Holofernes bis Grönemeyer, jetzt mal nur von deutschsprachigen Leuten. Aha, okay. Aber es ist natürlich hilfreich, Techniken zu können, weil es bedeutet Ausdrucksweise. Das ist wie wenn man bildende Künstlerin ist und man kann irgendwie auf Öl malen. Und wenn man jemand sagt, mal einen Apfel, dann kann man was malen, was aussieht wie ein Apfel. Dann ist das auf jeden Fall von Vorteil, weil man sich dann aus diesen Techniken bedienen kann, um sich besser ausdrücken zu können. Und so sehe ich das bei Gesang auch. Also ich finde es immer geil, viel zu üben und viel zu können. Aber es heißt noch lange nicht, dass ich es dann auch machen muss und anwenden muss, um dann das auszudrücken. Mhm. Sondern am Ende geht es halt nur um Geschmack eigentlich.
Bist du Perfektionistin?
Schon irgendwo, ja. Aber halt auf eine sehr DIY-ige Art. Und dementsprechend, weil ich halt auch so viele verschiedene Dinge mache, bin ich in nichts wirklich Profi. Deswegen, ich glaube, wenn man so eine richtig perfektionistische Person ist, dann glaube ich, braucht man viel mehr Zeit, um sich immer auf eine einzelne Sache so richtig krass einzufuchsen. Und das mache ich ja meistens nicht. Also meistens mache ich das nur auf kurze Zeit und dann mache ich das bei was anderes. Und deswegen bin ich in allem so mittelgut, ja.
Also ich glaube, du bist auch sehr bescheiden, weil du bist schon ein krasses Musiktalent. Und nebenher machst du zum Beispiel, spielst du glaube ich auch noch 1000 Instrumente, weil du machst ja dieses Social Media Filmchenreihe Suite Instrumente, wo du so für mich exotische Instrumente in einer Minute glaube ich immer nur vorstellst. Die Drehleier, die chinesische Flöte Hulusi, irgendwelche 60s Heimorgeln. Kamst du darauf, weil du immer auf Flohmärkte gehst und Instrumente sammelst, oder?
Ja, ich habe die Instrumente halt sowieso und ich begeistere mich einfach sehr für Sounds, die ich nicht kenne, und wenn ich irgendwas sehe, was ich nicht kenne, dann finde ich das voll interessant und ich dachte, vielleicht finden das der andere auch interessant.
Ja, voll. Ich habe hier ein Beispiel mit, es heißt Gitarrett, das ist so ein Kästchen,
ja,
so ein Blockflötengröße Kästchen, wo du irgendwie mit dem Daumen, man sieht dich ja da, so einen Nippel anschlägst. Und das klingt dann so. Voll schön.
Ja, ich liebe den
Hast
Sound.
Hast du das
auch
in einem Lied verwendet auch?
Ja. Das, was ich da spiele, heißt Rot. Das habe ich auf welchem Album ist das denn? Das Ziel ist im Weg, glaube ich. Oder auf Klebstoff, bin mir gerade nicht sicher.
Das heißt Rot und dann hat es nämlich Taylor Swift geklaut. Nee, Scherz. Auf jeden Fall das Gitarrett, weil das, ich war ja dann neugierig, war so ein super unerfolgreiches Instrument.
Genau.
Wurde nur 3 Jahre lang gebaut von Rona.
Ja.
Genau. Ich finde es lustig, dass du gar nicht sagst, wer du bist bei diesen Suite-Instrumente. Du könntest doch einsteigen mit, hallo, ich bin Mine, ich bin Musikerin. Nee, das machst du gar nicht. Die Leute, die das gucken, das gucken nämlich viele, die wissen das ja dann gar nicht von dir.
Ja, aber ist das interessant? Also, weiß ich nicht. Es geht ja um die Instrumente in dem Fall. Also ich glaube, im allerersten Video habe ich gesagt, dass ich gerne Instrumente vorstellen würde, mit denen ich gerne produziere. Aber in den Videos geht es ja nicht um mich als Person, sondern um die Instrumente.
Mhm. Mhm. Wow. Also schon sehr bescheiden.
Findest du?
Ja. Ach süß.
Sweet.
Ich würde dich jetzt eigentlich gerne fragen wollen, ob deine Eltern auch Musiker waren, aber der Song Staub, ist der autobiografisch?
Ja.
Dann ist deine Mutter ja schon tot.
Ja, meine Mutter ist gestorben 2017. Oh. Sie verstorben, ja.
Und haben deine Kinder sie ja gar nicht kennengelernt?
Oder? Nee, aber sie fragen oft. Sie fragen
mir
oft
leid.
Nach ihr.
Mein
Danke.
Beileid. Sind vielleicht deshalb deine Songs oft melancholisch?
Na, ich habe schon melancholische Songs geschrieben, bevor meine Mutter gestorben ist. Ich weiß nicht, ich hatte schon immer einen sehr großen Hang zur Melancholie, auch schon als ich ein Kind war. Ich habe schon als Kind gerne melancholische Musik gehört. Ich glaube, bei uns in der Familie gab es einfach nicht so viel Platz, um Melancholie zum Ausdruck zu bringen. Und es war nicht so erwünscht. Und ich glaube, das war für mich immer so mein Platz, wo ich das immer ausleben konnte. Ich habe mich sehr oft, sehr gerne alleine in meinem Zimmer eingesperrt und habe dann extrem meine Gefühle gelebt. Alleine auf dem Teppichboden. Und habe dazu todtraurige Musik gehört. Und das war immer so ein Platz, wo das erlaubt ist, weil man da nicht bewertet wird. Und das ist so ein bewertungsfreier Raum. Und das habe ich auch immer noch. Also ich mache auch am liebsten alleine Musik, ehrlich gesagt.
Wirklich? Ich dachte, dass du, weil du hast ja mal so sehr viele Features oder machst gerne auch bei anderen mit als genau gefeaturete Künstlerin. Deswegen dachte ich, du bist brauchst ganz viele Kumpels so zum Songschreiben oder so.
Nee, Songschreiben kann ich gar nicht. Ich habe es mehrfach schon probiert, mit anderen zusammenzuschreiben. Ich kann mich da einfach nicht locker machen. Dann traue ich mich irgendwie nicht. da meine Ideen überhaupt so zu sagen. Mir ist das irgendwie ein bisschen peinlich dann. Ich weiß auch nicht. Also ich habe es mal probiert und dann habe ich irgendwann gemerkt, warum soll ich das überhaupt probieren, wenn es mir doch voll Spaß macht, das alleine zu machen. Also im zweiten Schritt arbeite ich mega gern mit Leuten zusammen. Verbinde mich gern mit Leuten und aber beim reinen Schreiben bin ich lieber allein.
Ja, also ist auch nicht nötig, dass du jemanden dazu nimmst, weil du schreibst Lieder wie dieses hier.
Ich bin so alt, ich bin ein Baum, ich gieß mich selbst, denn ich bin schlau, werde geboren und werde dann groß, lerne zu leben und dann bin ich tot. Ich bin so alt, ich bin ein Baum, ich gieß mich selbst, denn ich bin schlau, werde geboren.
Guck, Mine, da ist es schon wieder. Diese Herzöffner.
Ja.
Oder gehst du immer so eine Terz höher? Oder was ist der Trick? Warum wirkt das so?
Ich habe keinen Trick. Ich mag einfach die Verbindung zwischen Melancholie und Epicness.
Das ist so groß.
Ist das ist ja das, was mich auch. Also ich glaube, man macht ja immer das, was man selber hört. Oder nee, man macht es nicht unbedingt, sondern das beeinflusst einen, so würde ich es eher sagen. Und am Ende bin ich ja auch nur die Summe von allen Dingen, die ich gehört habe, in dem, wie ich schreibe, glaube ich. Und ich höre solche Sachen gerne. Und deswegen schreibe ich wahrscheinlich auch so ein bisschen in diese Richtung.
Als du früher in deinem Zimmer auf dem Teppich deine Gefühle rausgelassen hast, sind da nicht mal deine Geschwister reingeplatzt?
Nee.
Oder hast du keine?
Doch, ich habe eine Schwester. Aber meine Schwester interessiert sich nicht so für Musik.
Okay.
So, deswegen, genau, da war ich. Da wurde ich nicht gestört.
Das Baumlied ist ja so ein bisschen wie bei Alexandra, ne, der Schlagersängerin. Mein Freund, der Baum ist tot. Bei ihr wurde er gefällt. Bei dir stirbt er einfach in dem Lied nach einem langen Leben. Ich dachte dann so, wow, also auch dann im Refrain hinten raus kommt ja ständig das Wort tot. Das finde ich, muss man sich auch trauen in so einem Popsong, irgendwie so tot. Also ich weiß nicht, du hast, ist relativ häufig bei dir Thema, der Tod.
Ja, Tod ist ja auch ein
Weil
Thema.
Weil es dir so früh begegnet ist, mit deiner Mutter vielleicht.
Ja, schon früher. Also in unserer Familie sind viele Leute gestorben und ich hatte auch in meiner Jugend oder in meiner frühen Erwachsenenalter sind immer wieder Leute gestorben. Ja, ich glaube, der Tod wird halt oft auch als so ein ungesagtes Riesending aufgeblasen, weil man das so von der Gesellschaft so ein bisschen trennt. Also oft auch, ja, so, man hat einfach nicht, in unserem Alltag sind wir es nicht so gewohnt, mit hilfsbedürftigen älteren Leuten in Verbindung zu kommen, weil die in unserer Gesellschaft halt oft so in einzelne Häuser am Stadtrand eher so stattfinden. Und wenn man jetzt nicht in diesen Berufszweig geht, dann ist man automatisch nicht so viel, wird man nicht viel mit dem Tod konfrontiert. Mhm. Dabei ist er was relativ Normales, ja.
Das stimmt.
Und irgendwie auch ja allgegenwärtig. Und ich glaube, viele Leute schrecken da nur so vor zurück, weil sie einfach noch nicht so Berührungspunkte hatten.
Das leuchtet mir ein. Über deinen Vater gibt es auch ein Lied. War der Italiener?
Ja, der ist Italiener.
Kannst du Italienisch?
Non posso parlare italiano. Nein, ich kann nicht Italienisch. Leider nicht, nein. Mein Vater ist auch zweisprachig aufgewachsen, ist aus Norditalien. Und ich kann kein Italienisch. Ich verstehe so ein bisschen was, aber...
Aber du kannst Französisch?
Auch nicht wirklich.
Aber hast du nicht bei einem Lied mal Französisch?
Ich habe eine sehr große Liebe für die französische Musikkultur im Allgemeinen. Ich höre super viel französische Musik. Aber ich verstehe so ein bisschen was, und ich hatte in der Schule Französisch, aber das war es dann auch schon. Also wenn ich jetzt ein paar Jahre in Frankreich leben würde, dann würde ich bestimmt schnell in die Sprache reinfinden. Aber
das ist komisch, früher in den 70ern hat man viel mehr mitbekommen, vielleicht auch noch in den 80ern, was in Frankreich in den Charts ist.
Ja?
Ja, also da war französische Musik viel näher und jetzt, seit wir alle miteinander im internationalen Netz verbunden sind, kriegt man fast gar nichts mehr mit, außer vielleicht so ganz einzelne Künstler. Ja, früher, da gab es ja auch ganz wie Mireille Mathieu oder so, sorry, Schlager, aber die haben dann ihre Lieder auch auf Deutsch gesungen. Ne?
Ja.
Ja, das ist irgendwie verloren gegangen. Ich fand das ganz schön, da war einem Frankreich irgendwie näher. Von Frankreich nach Berlin. Du bist ja gar nicht in Berlin geboren, aber du lebst schon... Weiß nicht, 20 Jahre hier oder?
Nee, seit 2017.
Ah, 10 Jahre so ungefähr. Warum bist du hierher gezogen, in die Großstadt?
Es gibt drei Gründe eigentlich. Das erste ist Langeweile. Ich habe das Gefühl gehabt, ich brauche einfach neuen Input.
Kamst du irgendwie aus Baden-Württemberg?
Nee, ich habe in Mainz gewohnt vorher.
Ach so, Mainz.
Genau, ich bin schon mit 19, 20 oder so bin ich aus dem Süden weggezogen. Und dann habe ich 10 Jahre in Mainz gewohnt und kurz in Mannheim und dann bin ich nach Berlin, genau. Der zweite Grund waren meine Freundinnen, so, mit denen ich sehr dicke bin und die waren schon in Berlin und ich habe auch Freunde in Mainz, denen ich sehr eng bin, aber irgendwie wollte ich dann hinziehen und das dritte ist das Essen.
Das Essen?
Ja, ich liebe einfach Essen wirklich sehr und ich liebe diese kulinarische Breite, die man in Berlin genießen kann. Als ich auch hierher gezogen war, da war das auch für mich sehr erschwinglich, essen zu gehen. Das war in Mainz nicht so und das habe ich sehr genossen, tue ich immer noch. Ich esse sehr viel und häufig gerne. Gehe auch viel aus und so.
Okay, du kochst nicht so, bist nicht so.
Ich mag kochen, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe oft nicht die, ich nehme mir diese Zeit öfter nicht, dadurch, dass ich eben berufstätig bin und auch noch ein Privatleben habe und das kriege ich dann nicht so hin, wie ich das möchte. Also ich mache dann nur so Ofenkartoffeln und so Zeug, also so schnelle Sachen. Aber eigentlich mag ich es auch gerne, mir Zeit zu nehmen zum Kochen und das nehme ich mir zu wenig.
Ist cool. Ich habe, glaube ich, noch nie einen Musiker sagen hören, ich bin berufstätig. Es ist natürlich wahr.
Ja, ja. Stimmt. Ja. So. Ja, das ist ein Riesenprivileg, dass das mein Beruf ist. Mhm. Ich hatte ja schon die meiste Zeit meines Lebens habe ich andere Jobs gemacht und Musik war eben nicht mein Beruf.
Du warst ja auch schon 27, als dein erstes Album rauskam. Ich meine, das ist auch noch jung, ne? Keine will ich nicht beleidigen.
Nicht in der Musik.
Ja, ja. Deswegen dachte ich, warum wolltest du richtig perfekt alles können, bevor du an die Öffentlichkeit gehst? Oder was war der Grund?
Oh, das hat mehrere Gründe. Also zum einen habe ich nicht gedacht, dass es irgendjemand hören will. Also ich habe immer geschrieben, immer. Also ich habe auch vorher schon Songs geschrieben. Aber ich habe mich ja nicht so getraut, das irgendwie so in der Öffentlichkeit zu singen, weil das halt schon sehr privat ist. Das ist ja schon sehr privat. Ja, also wenn man so private Texte schreibt, es kommt ja auch darauf an, ob man so alter Ego-mäßig arbeitet oder so.
Das kann aber wovor hättest du dann Angst gehabt, dass die Leute dich kennen?
Ja, dass sie so viel wissen. Wissen ist schon auch Macht, ne? Wenn man Leuten so Geheimnisse erzählt, das ist schon eine Macht, die man da überträgt. Und ich hatte natürlich auch, ja, weiß nicht, so verletzlich. Man zeigt sich ja sehr verletzlich auch. Und davor hatte ich schon Angst und... Ja, und ich habe auch einfach nicht so das Selbstbewusstsein gehabt, jetzt irgendwie zu denken, dass ich jetzt meine Songs irgendwie so...
Was war dann die Initialzündung, dass du das überkommen hast?
Mein Lampenfieber. Ich wollte mal an meinem Lampenfieber arbeiten. Ich habe sehr starkes Lampenfieber. Und dann gab es so einen Songwriting-Wettbewerb. Und dann habe ich zum ersten Mal da eigene Songs gespielt, einfach nur um das Lampenfieber zu lernen, damit umzugehen. Und das kam aber sehr gut an. Und dann habe ich ganz viele Songwriting-Contests in ganz Deutschland mitgemacht. Und das lief sehr, sehr gut. Und das hat mich dann sehr motiviert. Und es hat mich auch sehr erfüllt. Es hat voll Spaß gemacht.
Aber es ist schön, dass du diese Transition quasi gemacht hast. Du hättest ja auch mit deinen sehr gut ankommenden Songs für andere schreiben können. Machen ja viele, ne? Die dann einfach ihre Gabe anderen schenken. Aber du wolltest es schon selber dann auch interpretieren.
Ja. Witzigerweise habe ich auch immer wieder mal so Kommentare gelesen auf YouTube, dass das doch jemand anders singen sollte, weil meine Stimme so schrecklich sei.
Was? Deine Stimme ist genial.
Ich finde meine Stimme auch nicht schrecklich. Also,
Hallo, du bist studierte Sängerin. Wenn es einer kann, dann du.
Naja, also ich bin jetzt keine Christina Aguilera oder so, ne, noch nie gewesen, aber das ist ja auch die Frage, will man das, möchte man das? Ich finde es einfach so befreiend zu singen. Warum soll ich das dann abgeben?
Ich wundere mich manchmal, dass du nie rappst, weil ich finde, von deinem Look her, deinem Style, die Braces, die Moves, bist du irgendwie so auch Rapperin.
Ja, ich bin viel in Verbindung mit der Hip-Hop-Kultur aufgewachsen. Und ich habe auch immer sehr viel Rap gehört. Also schon sehr früh, auch bevor es noch deutschsprachigen Rap gab, habe ich... viel bin ich mit Rap aufgewachsen einfach. Also im Dorf haben sich alle mit Migrationshintergrund im Jugendhaus getroffen und da wurde gebreakt, gemalt und es wurde halt Rap gehört. Und da war ich...
War das dann in den 90ern so?
Ja, fast schon 2000er. Gegen Nullerjahre. Also da war ich schon so 14, 13, 14. Also so meine Jugendjahre habe ich auf jeden Fall vor allem im Jugendhaus verbracht.
Mhm. Was war da so gerade so angesagt? Wen mochtest du da?
West Coast haben wir gehört. West Coast. Es war ganz wichtig, dass das Tupac war. Sonst wurde man nicht reingelassen. Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht so viel Ahnung, aber ich wollte halt dazugehören auch. Aber ich habe immer viel Rap, ich konnte immer sehr viel anfangen mit der Musik, wobei ich habe tatsächlich jetzt so im Nachhinein fast nur weibliche Künstlerinnen gehört, also sehr viel R&B, Missy Elliott, Aaliyah, so, das waren so die Sachen, die ich wirklich viel gehört habe.
Hm. Wo du jetzt gerade Breaking gesagt hast, also Breakdance, leuchtet mir, weiß ich vielleicht, wo das herkommt, weil du bewegst dich ja sehr viel, also du bist ja Akrobatin auch. Du machst ja, also wenn man dich so verfolgt, Social Media, dann weiß man, dass Mine Hochseilakrobatik macht, dass du dich da so, weißt schon, so drehst und wendest an diesem Seil, dass du, ohne deine Füße zu benutzen, so mit den Armen an einem Seil hochkommst, bis an die Decke der Turnhalle.
Nicht ohne Füße.
Ne?
So weit bin ich noch nicht.
Okay, aber
es sieht sehr
gut aus.
Ich bin dran.
Dass du Handstand kannst. Also du machst es ja auch live, oder? Also wenn du Konzerte machst, bist du auch akrobatisch unterwegs.
Beim letzten Orchesterkonzert habe ich das erste Mal gemacht. Ja. Aber ich bin auch da Anfängerin und bei der nächsten Tour mache ich das nicht. Also da mache ich erstmal, weil da möchte ich mich auf analoge Synthesizer konzentrieren. Deswegen, und ich muss auch wirklich sagen, es war nochmal ein neues Level an Lampenfieber. Das war schon echt krass. Das auf der Bühne zu machen, weil ich auch so ein bisschen Höhenangst habe. Und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche jetzt mal kurz ein Jahr Pause und ich trainiere immer noch und möchte das auf jeden Fall auch nochmal machen. Aber ich nehme jetzt nochmal ein bisschen Zeit, um mich schon ein bisschen weiter zu...
Du hast solche Muskeln bilden. Auch, wow.
Ja, ich kann mich auf jeden Fall wehren. Also, legt euch nicht mit mir an, Freunde.
Das ist vielleicht auch ein Aspekt. Also so, wenn der Körper stark ist, macht es ja auch was mit dem Geist, oder?
Ja, ich merke auf jeden Fall, dass ich es richtig gut finde, stark zu sein. Das merke ich schon. Also ich habe schon immer viel Sport gemacht, aber jetzt nochmal dieses Krafttraining, das gibt nochmal ein anderes Selbstbewusstsein irgendwie. Hätte ich gar nicht gedacht.
Eigentlich ist dein ganzes Leben lang, sammelst du Sachen, um selbstbewusster zu werden, oder? Das warst du als Kind vielleicht zu wenig.
Oh ja. Ach, als Kind... Bis in die 30er, würde ich sagen. Ja, ich musste schon fast für mein Selbstbewusstsein tun, würde ich sagen.
Dein Brillenfimmel, ist das eigentlich nur Modeaccessoire oder brauchst du auch eine Brille?
Ich habe eine gebraucht bis Anfang 30. Dann habe ich mir die Augen lasern lassen, aus finanziellen Gründen. Weil es ist unglaublich teuer, Brillengläser immer wieder schleifen zu lassen. Die Gläser sind eigentlich das teuerste.
Ah, und du hast ja so viele Brillen, dann brauchst du... Ah ja, okay.
Genau.
Weil ich fragte es, weil ich hatte als Kind auch eine Brille. Ich hatte so, ein Auge war bei mir zugeklebt. Das ist dann schon irgendwie hardcore in der Schule, weil da ist man halt so ein bisschen Opfer, ne, wenn man so rumläuft.
Also, ja, hast du Mobbing-Erfahrungen aushalten müssen wegen dem geklebten Auge?
Ja. Ja.
Kinder sind biestig manchmal.
Ja, ich meine, da wird ja auch wegen meiner Zähne...
Weil wegen deiner Zähne?
Ja, weil die so groß sind.
Wirklich?
Ich wurde immer Pferdegebiss genannt.
Nee.
Noch heute höre ich das.
Heute was?
So, heute noch höre ich das nicht gerne. Weil ich bin auch so gerne geritten. Da gab es dann auch noch eine Verbindung zu Pferden. Naja, also was ich sagen will ist...
Krass.
Wenn man... Also wahrscheinlich wurdest du dann auch gehänselt, weil du eine Brille hattest, oder?
Ich wurde auch ohne Brille gehänselt.
Ja?
Bevor ich eine Brille hatte schon, ja.
Okay.
Ja, ich bin auch ein seltsamer Charakter gewesen. Also bin ich wohl immer noch ein bisschen, aber ja, ich habe das damals noch nicht so richtig gerafft. Und da ist man natürlich dann schnell.
Du bist halt Künstlerin.
Opfer. Ja, genau. Ja,
das wussten die halt damals noch nicht.
Die hatten keine Ahnung.
Du bist ja Millennial, ne? Das heißt, du warst ja schon 30 oder so, als die MeToo-Bewegung kam. Und als sich ja schon sehr viel verändert hat, ein Awareness für Frauen, wie Frauen behandelt werden. Du bist ja dann wahrscheinlich vorher noch so als Musikerin in so patriarchalischen Konstellationen unterwegs gewesen. Hast du da auch so einschlägige, nervige Erfahrungen gemacht?
Natürlich. Ich glaube nicht, dass es eine Frau gibt, die das nicht hat. Auch jetzt nicht, auch nach der MeToo-Bewegung nicht. Vor allem jetzt gerade, wo es so wieder ein bisschen rückschrittiger alles ist. Ne? Ja, das nervt. mich nervt das Thema auch. Ich möchte eigentlich gar nicht, das ist ja das Ding, die Leute sagen immer, man nutzt das irgendwie so, um sich in den Mittelpunkt zu drängen und den Feminismus und so. Dabei denke ich doch, ich glaube, jede Person, die sich für Musik entscheidet, möchte lieber gerne über Musik sprechen. Mhm. Weil das ist ja mein Beruf und das ist das, wofür ich mich interessiere. Dass ich jetzt zufällig eine Frau geworden bin, das habe ich mir ja nicht ausgesucht. Das ist ja... Ne? Ich will ja nicht unbedingt darüber sprechen, nur weil ich es bin.
Du willst ja als Mensch gesehen werden.
Ja, das ist das Ziel ja, des Feminismus, würde ich behaupten. Mhm. Das wäre schön, wenn das Ziel von allen Leuten ist, die für Gleichberechtigung sind, dass man eben dann am Ende nicht mehr darüber sprechen muss, weil es keine Rolle spielt.
Mhm. Und produzierst du deswegen auch selbst oder hast du gelernt, Sachen zu produzieren? Weil das ist ja so ein sensibler Prozess, wenn du im Studio bist mit deiner Musik und dann sitzt da der Producer. Und der ist ja meistens männlich. Hast du deswegen das lieber auch selber gelernt, damit du das nicht brauchst?
Zu der Zeit, wo ich angefangen habe, habe ich so Feminismus an für sich noch gar nicht richtig verstanden. Und da habe ich über solche Sachen gar nicht nachgedacht. Der Grund, warum ich angefangen habe zu produzieren, war Ungeduld. Weil ich habe mich mit jemandem tatsächlich getroffen. Ein Mann. Und hatte eine Vorstellung und hat mir gewünscht, das zusammen zu bearbeiten. Und dann haben wir angefangen zu arbeiten. Und dann meinte er, er hätte in 2 Wochen wieder Zeit. Das war mir viel zu lang. Und dann habe ich mir einen Kredit aufgenommen und habe mir selber einen producing-fähigen Computer gekauft. Und habe dann mich eingeschlossen zu Hause und habe einfach das gelernt. Weil
mit dem Manual,
ungeduldig
mit der Bedienungsanleitung, hat Mine ja, das gelernt.
Also ich finde, dass die DAW, mit der ich arbeite, schon relativ selbsterklärend ist. Außerdem hatte ich ja auch noch in der Uni auch mal eine Stunde Producing. Und da konnte man ja so ein bisschen reinschnuppern. Und ja, ich bin, wenn ich mich für was interessiere, dann habe ich tatsächlich das Glück, dass ich Dinge relativ schnell verstehe, jedenfalls so Programme und so. Und wenn das nicht in Textform geschrieben ist, dann kann ich Dinge relativ schnell durchschauen manchmal.
Kriegst du auch viele Anfragen von anderen, dass die wollen, dass du sie produzierst oder für sie was arrangierst oder so?
Ja, inzwischen bekomme ich tatsächlich auch dafür Anfragen, was mich sehr, sehr freut. Weil ich habe, ich werde meistens als Sängerin gesehen, so. Und mir ist eigentlich egal, ob mich die Leute einordnen. Aber die Tatsache, dass mich jemand explizit für Producing oder Arrangement fragt, fühlt sich irgendwie voll gut an, weil ich das Gefühl habe, dass ich so gesehen werde, auch als Produzentin. Mhm. Das finde ich toll. Ja.
Dein letztes Album heißt ja Killer. Ist ja voll das Killer-Album.
Danke.
Ein Song daraus klingt so.
Der Schnee tropft von oben, so eklig und kalt. Ich hab nichts verloren, ich suche nur Halt. Manchmal muss ich lachen, der Mensch ist so dumm. Er weiß es ja besser und doch bringt er sich selber um.
Im Video dazu, zu Dunkel, so heißt der Song, da hast du ja so 8 Wäscheklammern im Gesicht, die dann so deine Haut so auseinanderziehen. Dann hast du auch so panzerknackermäßig einmal so einen Nylonstrumpf über dem Gesicht, wo dann deine Nase so verbogen wird. Also deine Augenbrauen hast du dir weggefärbt. Also ich meine, in Zeiten, wo fast alle Frauen immer so, weißt du, so total rausgemacht sind, irgendwie so super schick und Schönheit so wichtig ist, kommt Mine, macht sowas. Das fand ich schon toll, dass du dich das traust.
Ja, also erstmal möchte ich ganz fette Credits an Sia geben und das Musikvideo Buttons erwähnen, denn diese Inspiration habe ich von Sia und das ist mehr oder weniger
ein Zitat. Sia ist ja die, die immer mit der Perücke auftritt, wo man gar nicht weiß, wie die aussieht.
Ja, naja, ich bin schon noch so aufgewachsen, dass ich weiß, wie sie aussieht. Ich war damals auch auf einem kleinen Köln-Konzert von ihr, bevor dieser Titanium-Hit war. Und sie stand immer mit ihrem Gesicht auf der Bühne, ehrlich gesagt. Und auch zu den Zeiten, wo sie eben Buttons rausgebracht hat. Und sie hat ja die ersten 3 Alben, konnte man sie immer sehen. Mhm. Dieses Musikvideo fand ich ganz fantastisch. Da sieht man sie eben bis hier und da macht sie nichts anderes, als in die Kamera singen und da macht sie genau diese Bewegung, hat dann diese Wäscheklammern im Gesicht. Also es ist eigentlich ein Zitat. Und aber auch witzig, dass du das sagst, weil ich habe die meisten negativen Kommentare bekomme ich ja immer wegen meinem Äußeren. Und das finde ich eigentlich immer ein bisschen witzig, weil also ich habe einfach, ich finde das schön. Es ist nicht so, dass ich mich absichtlich so präsentiere, dass andere Leute mich nicht schön finden, sondern ich persönlich mag einfach so ein Editorial. Abgefahrenen, düsteren, gruseligen Look. Mir gefällt das einfach gut. Ich finde das schön. Mhm. Und deswegen mache ich das so. Aber ja, das geht wahrscheinlich manchmal nicht so zusammen mit den gängigen Schönheitsidealen.
Ja, aber das ist wie so ein Dienst an der Menschheit, Mine. Also wenn sich eine traut, das zu machen, dann denkt man, oh ja, okay, dann kann ich auch einfach so rumlaufen, wie ich will, weil es ist ja eigentlich auch total unwichtig.
Das ist aber die schönste Freiheit und das ist auch ein Grund, warum ich eigentlich gerne in der Großstadt wohne oder warum ich auf jeden Fall mir nicht mehr vorstellen kann, in einem Dorf zu wohnen, weil ich habe auch immer schon einen Hang dazu gehabt, Dinge anzuziehen oder so, die wahrscheinlich die meisten Leute wirklich ganz grauenhaft finden. Und ja, ich habe das Gefühl, es wird einfach weniger kommentiert in der Großstadt. Und ich habe eine lange Zeit, habe ich wirklich das nicht mehr gemacht und mich ganz brav und, oder was heißt brav, halt eher angepasst angezogen, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht stark genug bin, um diese ganzen Kommentare auch auszuhalten. Und ich finde es irgendwie schön, immer mehr, dass ich da immer mehr schaffe, auch drauf zu scheißen, weil ich mich einfach mehr, weil ich merke, dass das gar kein, dass es mich eigentlich gar nicht zu jucken braucht. Lange für gebraucht, aber das ist irgendwie sehr, sehr befreiend.
Danke.
Danke, dass du hier warst. Ich danke.
Berlin Sounds Inside. Der Musiktalk mit Anja Kaspari. Ein Podcast vom RBB.
Wenn euch die Folge mit Mine gefallen hat, dann empfehle ich euch nicht nur ihr neues Album Killer, sondern auch einen Podcast, in dem es ausschließlich um Killer-Alben geht. Also um Alben, die Musikgeschichte geschrieben haben. Von Meatloaf's Bad Out of Hell bis Monarchie und Alltag von den Fehlfarben. Alles ist dabei in diesem Podcast. Man kann schon aus über 250 Folgen auswählen. Der Podcast heißt Meilensteine, kommt vom SWR und man findet ihn zum Beispiel in ARD Sounds oder überall, wo ihr gerne Podcasts hört.